Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Die afghanische Regierung hält sich an der Macht, auch weil die USA die schützende Hand über sie hält. Doch jetzt berichten Medien von einem Zerwürfnis zwischen Kabul und Washington. Über die Folgen sprechen wir zu Beginn dieser Sendung. Wir blicken danach auf den langen Arm der Großmacht China. Auch 60 Jahre nach ihrer Flucht gibt es für die Exil-Tibeter kaum politische Perspektiven. Auf der Flucht vor Peking befinden sich auch viele Muslime in China, doch Aussicht auf Unterstützung durch die Nachbarstaaten gibt es kaum, auch das ein Thema. Und am Ende der Sendung geht es um die neue Zuspitzung im Machtkampf in Venezuela. Im vergangenen Jahr haben sie ein neues Parlament gewählt. Im Sommer bestimmen die Afghanen einen neuen Präsidenten. Es ist also alles bereitet für politische Weichenstellungen am Hindukusch. Das Problem ist, dass Parlament und Regierung darüber nicht alleine entscheiden können. Wohin sich das Land entwickeln wird, hängt stärker von den seit Monaten laufenden Gesprächen zwischen Taliban und den USA ab als vom Votum der Wähler. Bei den Gesprächen geht es um Sicherheitsgarantien der Taliban, die den US-Soldaten den Abzug erlauben sollen. Der amtierende Regierungschef Abdullah Abdullah zeigt sich über den Gang der Gespräche ohne Kabuler Beteiligung empört.
Es kann doch nicht sein, dass ein geheimer Deal ausgehandelt wird ohne die Vertretung des afghanischen Volkes.
Der amtierende Regierungschef Abdullah Abdullah. Thomas Rottig ist Co-Direktor des Afghanistan Analyst Network und ist gerade erst aus Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was hinter diesen neuen Spannungen steckt.
Die afghanische Regierung fühlt sich von diesen Verhandlungen ausgeschlossen. Die Taliban wollen ja keine Direktgespräche mit der Regierung. Sie bezeichnen sie als amerikanische Marionetten und sagen, die könnten sowieso nicht selbst entscheiden, das müssten die Amerikaner machen. Das ist natürlich teilweise richtig. Auf der anderen Seite ist diese Regierung die international anerkannte, auch von den Amerikanern. Und insofern ist das schon verständlich, wenn die afghanische Regierung verstört reagiert, wenn sie über diese Verhandlungen überhaupt nicht in Kenntnis gesetzt wird, was es da konkret gegeben hat. Auch die amerikanische Regierung behandelt die afghanische Regierung wie eine Fraktion unter mehreren. Das kam jetzt bei Kämpfen im Mazar-e-Sharif zum Ausdruck, als die Regierung genauso von den Amerikanern kritisiert wurde wie die Gegner, die im Grunde Milizen sind. Das ist verständlich.
Die afghanische Führung hätte selbst einiges zu besprechen mit den Taliban. Sie bereitet eine große Ratsversammlung, eine Loya-Jirga mit 2000 Stammesältesten vor. Ist das ein Instrument, um die Taliban einzubinden?
Ja, es sind nicht nur Stammesälteste, sondern Vertreter aller politischen sozialen Schichten. Präsident Rani hat auch den Frauen eine 30-prozentige Beteiligung zugesichert. Und es geht erstmal darum, für diese Verhandlungen, die ja A, noch nicht angefangen haben und B, wenn sie dann laufen sollten, zwischen Regierung und Taliban sicher auch eine Weile dauern werden, da vorher festzulegen, was sind eigentlich die roten Linien, wo können wir Kompromisse machen und wo nicht. Insofern ist der Ansatz erstmal nicht schlecht, aber der Durchbruch, überhaupt Gespräche zwischen Taliban und afghanischer Regierung zu haben, ist bis jetzt nicht geschafft. Und auch die Amerikaner scheinen am Moment nicht so großen Wert drauf zu legen.
Der Westen hat zumindest in den ersten Jahren nach dem Fall der Taliban vor 18 Jahren auch die neuen Freiheiten immer wieder in Afghanistan betont. Menschen- und Frauenrechte zum Beispiel. Da kann man sich jetzt aus aktueller Perspektive nur schwer Kompromisse mit den Taliban vorstellen, oder?
Ja, das ist richtig. Zum einen beharren natürlich die Zivilgesellschaft in Afghanistan und vor allen Dingen die Frauen darauf, dass sie diese Rechte natürlich nicht wieder hergeben wollen. Das ist verständlich. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal diplomatisch und analytisch betrachtet, bei Verhandlungen muss es immer ein Geben und Nehmen geben. Und bis jetzt ist nicht klar, wo die afghanische Regierung und auch die afghanische Zivilgesellschaft dort Zugeständnisse machen will. Ohne die wird es nicht abgehen, weil die Taliban letztendlich am längeren Hebel sitzen. Denn sie können sagen, es ist in Ordnung, wenn ihr nicht verhandeln wollt, wenn ihr keine Kompromisse machen wollt, wir können den Krieg auch weiterführen.
Sie sagen, die Taliban sitzen am längeren Hebel. Welche Interessen haben die Taliban denn konkret in diesen Verhandlungen?
Die Taliban wollen zurück an die Macht. Sie haben inzwischen eingesehen, sie sind ja lernfähig, dass sie das nicht alleine können. Und sie sind sicher auch der Überzeugung, wie viele andere Beobachter, dass sie militärisch allein an die Macht nicht kommen können. Sie können den Krieg weiter ausdehnen, weiter eskalieren, vielleicht auch mehr Kontrolle über Territorium und Bevölkerung erlangen, aber bis zur kompletten Machtübernahme wäre das noch ein langer Weg und wahrscheinlich ist das überhaupt nicht drin. Insofern müssten sie auch an Kompromissen interessiert sein, aber bei ihnen ist es nicht so dringlich. Sie können weiter Krieg führen. Die Amerikaner wollen ihre Truppen abziehen. Sie wollen es möglichst schnell. Man kann immer noch nicht sagen, ob Trump nicht doch irgendwann der Geduldsfaden reißt und er ohne alle Bedingungen einen Abzug anordnet. Insofern ist der Druck eben auf dieser Seite und damit auch auf der afghanischen Regierung.
Heißt das, dass die Taliban auch bei den Gesprächen mit den USA am längeren Hebel sitzen aus Ihrer Sicht?
Ja, Trump hat denselben Fehler gemacht, den er eigentlich nicht machen wollte, den Obama vor 2014 gemacht hat, als er auch gesagt hat, bis 2014 ziehen wir alle Truppen ab und die Taliban dann gesagt haben, das können wir so lange durchstehen und abwarten. Insofern hat sich die US-Regierung damit selber in eine schwierige Position begeben. Das Problem ist jetzt, man hat auch versucht, bei den Gesprächen in Katar einen Waffenstillstand hinzubekommen. Am 20. März ist in Afghanistan das Neujahr. Danach leiten beide Seiten immer die Frühjahrsoffensiven ein. Da wird sehr viel mehr gekämpft. Das wollte man vermeiden. Das war auch ein guter Ansatz, weil es ist natürlich die afghanische Zivilbevölkerung, die am meisten leidet. Aber das scheint jetzt leider sich auch nicht bewahrheitet zu haben.
Das heißt, welche konkreten Schritte erwarten Sie als nächstes bei diesen Gesprächen? Was könnte als Ergebnis da rauskommen?
Beide Seiten konsultieren jetzt erstmal ihre Führung. Deswegen ist der amerikanische Verhandlungsführer ja auch direkt nach Washington geflogen. Die Taliban werden auch Rücksprache halten müssen. Es heißt ja, dass weitere Details festgelegt worden sind über die beiden Punkte, auf die man sich schon grundsätzlich geeinigt hatte, nämlich Truppenabzug und ein Zeitplan dafür. Wir wissen nicht, ob der detailliert jetzt schon vorliegt. Und im Gegenzug Zusicherungen der Taliban, Al-Qaida hinterher das Feld in Afghanistan nicht zu überlassen. Aber die Frage der Einbeziehung der afghanischen Regierung, Konsultationen mit anderen politischen Kräften in Afghanistan und der Waffenstillstand sind bis jetzt wohl dort noch nicht besprochen werden. Also das muss in den nächsten Runden passieren. Aber die Taliban haben gesagt, das machen wir ganz am Ende. Das machen wir, nachdem ein Abzugsplan vorliegt. Und das machen wir unter den afghanischen Fraktionen, unter denen dann die Regierung als nur eine dargestellt wird. Und da liegt halt der Hase im Pfeffer. Da will die Kabuler Regierung nicht ran, denn sie sieht sich ja als sozusagen die dominante politische Kraft, als anerkannte Regierung auf der afghanischen Seite.
Und dann am Ende gibt es auch noch Deutschland. Außenminister Heiko Maas war jetzt in Afghanistan. Er hält eine politische Lösung für möglich. Welche Interessen haben wir da noch im Spiel?
Ja, Deutschland kann natürlich eine politische Lösung unterstützen, auch indem es zusagt, nach einem Friedensschluss weiter an der Seite Afghanistans zu stehen, finanziell und auch sonst wie zu helfen und sich nicht dann zurückzuziehen. Das wäre ein fataler Fehler. Maas hat ja auch angeboten, eine Friedenskonferenz könne dann wieder in Deutschland stattfinden, wie schon damals nach dem Sturz der Taliban Ende 2001. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Eine Konferenz dann am Ende auszurichten, wo dann nur noch unterschrieben wird, ist jetzt auch nicht das schwierigste Stück der ganzen Arbeit, die noch vor den Afghanen vor allen Dingen liegt.
Sagt der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig. Den Aufstieg zur Supermacht des 21. Jahrhunderts will China nach eigenen Angaben mit friedlichen Mitteln schaffen. Doch in der Vergangenheit war das Land schon mal wenig zimperlich. Im Tibet-Konflikt in den 50er Jahren setzte Peking auf Waffengewalt. Nicht nur 1950 bei der Invasion des damals de facto unabhängigen Staates, sondern auch beim kurzen Aufstand gegen die chinesische Besatzung 9 Jahre später. Die schlecht ausgerüsteten Tibeter waren gegen die Volksbefreiungsarmee machtlos. Die Führung floh ins Exil, wo heute immer noch rund 120.000 Tibeter leben. Viele träumen bis heute von der Unabhängigkeit Tibets, doch die Aussichten sind geringer denn je, wie Bernd Musch-Borowska berichtet.
Seit dem Aufstand der Tibeter gegen die chinesischen Besatzer vor 60 Jahren und der Flucht des Dalai Lama ins Exil nach Indien ist der Ramsala im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh der Sitz der sogenannten tibetischen Exilregierung. Auch der Dalai Lama, das religiöse Oberhaupt der Tibeter, hat hier seine Residenz. Im angrenzenden Tempel hört man die Gesänge und Gebete der buddhistischen Mönche. Draußen auf den Straßen des von Touristen aus aller Welt überfluteten kleinen Ortes drängen sich die Autos zwischen vielen kleinen Hotels, Restaurants und Souvenirläden aneinander vorbei. Schätzungsweise 120.000 Tibeter leben im Exil, nur die wenigsten hier in Dharamsala. Die meisten haben in anderen Teilen Indiens und in Nepal eine neue Heimat gefunden, manche auch in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Eine baldige Rückkehr nach Tibet können sich nur wenige Exil-Tibeter vorstellen. Vor allem die Ältesten, die sich damals im März 1959 zusammen mit dem Dalai Lama auf die Flucht nach Indien gemacht haben, erinnern sich nur zu gut an die Unterdrückung durch die chinesischen Besatzer. So wie der 73-jährige Suel Chin, der am 10. März zur Gedenkfeier anlässlich des Tibet-Aufstands vor 60 Jahren gekommen war. Ich war damals ein Jugendlicher, aber ich erinnere mich noch genau. Die Chinesen haben gesagt, sie seien zu unserer Befreiung gekommen, sie seien unsere Brüder. Aber in Wirklichkeit mussten die Tibeter Zwangsarbeit ohne Bezahlung leisten. Und unsere Mönche wurden ins Gefängnis gesteckt und es wurde ihnen verboten, ihre roten Roben zu tragen und ihre Religion zu praktizieren. Der Dalai Lama plädiert inzwischen für eine friedliche Einigung mit der Volksrepublik China und spricht sich für einen sogenannten Mittelweg aus. Ein Verbleib Tibets in der Volksrepublik China, aber mit weitgehender Autonomie. Doch bei vielen Exil-Tibetern in Dharamsala ist der Wunsch nach mehr Freiheit immer noch groß. Dolma Yangchen, die Präsidentin der tibetischen Frauenorganisation, erlebte die Flucht als Baby in den Armen ihrer Eltern. Die heute 60-Jährige will sich mit der Vorstellung einer autonomen Region Tibet in den Grenzen Chinas nicht abfinden. Nein, auch wenn das noch lange dauert, können wir nicht akzeptieren, dass Tibet ein Teil Chinas bleibt. Tibet war immer ein unabhängiges Land, dafür gibt es historische Beweise. Aber China ist jetzt wirtschaftlich sehr stark und viele Staaten unterwerfen sich deshalb dem Willen der Regierung in Peking. Irgendwann werden sie merken, dass alles, was die chinesische Regierung verspricht und tut, immer nur ihren eigenen Interessen dient. Ohne den Dalai Lama, der seit mehr als zwei Generationen nicht nur das Oberhaupt der Tibeter ist, sondern auch in der ganzen Welt Anhänger hat, könnte es ruhig werden in Dharamsala. Wenn die Pilger und Touristen, die bislang in Scharen zum Sitz des Dalai Lama kommen, nach dessen Tod fernbleiben sollten, würde die wichtigste Einnahmequelle in Dharamsala versiegen.
Am 17. März 1959 floh der Dalai Lama von Tibet nach Indien. 60 Jahre später sind Unabhängigkeit oder auch die Autonomie Tibets in weite Ferne gerückt, Bernd Musch-Borowska berichtete. Der 60. Jahrestag des Aufstands der Tibeter gegen die chinesische Besatzung rückt den Umgang Chinas mit Minderheiten mal wieder in den Mittelpunkt. Doch nicht nur viele Tibeter, auch die Muslime in der nordwestlichen Provinz Xinjiang fühlen sich von Peking unterdrückt. Ethnische Kasachen, Uiguren oder Kirgisen werden dort von einem misstrauischen Staat überwacht und, falls es die Behörden für nötig halten, in Umerziehungslager gesteckt. Nur wenigen gelingt von dort die Flucht ins Ausland. Doch auch in den Nachbarländern können die Muslime nur mit wenig Unterstützung rechnen, wie Edda Schlager am Beispiel Kasachstans zeigt.
Ein verwackeltes Video. Polizisten zerren schwarze Plastiksäcke in einen Fahrstuhl. Der Reporter, der dies später auf Twitter postet, fragt, was in den Säcken sei. Entschuldigen Sie bitte, Sie behindern uns, antwortet ein Beamter. Die Fahrstuhltür schließt sich, das Video bricht ab. Das Video zeigt, wie Polizisten Mitte März das Büro der Nichtregierungsorganisation Atajurt in Almaty durchsuchen. Sie konfiszieren Computer und Unterlagen, das Büro wird versiegelt. Zur gleichen Zeit wird der Chef von Atajurt festgenommen, Aktivist Serikjan Bilash. Bilash und Atajurt waren in Kasachstan bisher die wichtigste Adresse für ethnische Kasachen mit chinesischer Staatsangehörigkeit. Sie stehen in ihrer Heimat China als Angehörige einer muslimischen Minderheit unter dem Generalverdacht des Terrorismus. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch schätzen, dass bis zu 1 Million Muslime, darunter Kasachen, Uiguren, Kirgisen oder Hui, in China gewaltsam in Lagern festgehalten werden. Angeblich, so heißt es von offizieller Seite in China, zur sogenannten Umerziehung. Rund 1,5 Millionen ethnische Kasachen leben heute in China. Wie viele von ihnen in Lager gesteckt wurden, lässt sich nicht sagen. 1387 Fälle in Lagern inhaftierter Kasachen seien der kasachischen Regierung bekannt, so Außenminister Baybut Atamkulov Anfang März bei einer Anhörung im Parlament. Doch seine Ausführungen blieben nebulös. Nach unseren Daten werden heute 80% weniger Kasachen festgehalten. Sie kommen nach und nach frei. Wir sind wirklich dran, das Außenministerium, das Innenministerium, andere Behörden, wir erledigen unsere Arbeit. Die offizielle Haltung Kasachstans, die Lager seien eine innerchinesische Angelegenheit. Wenn irgend möglich, fliehen chinesische Kasachen dennoch ins benachbarte Kasachstan. Auch Saidagul Sawitbay, ethnische Kasachin mit chinesischem Pass, fand bei Bilash und seiner Organisation Atajur in Almaty Hilfe. Sie ist selbst einem dieser Lager entkommen. Tatsächlich sind das Gefängnisse. Auf einen Menschen rechnet man einen Quadratmeter, man kann dort nur aneinandergelehnt schlafen. Überall sind Kameras und wenn sich irgendwer anders bewegt, verletzt man schon die Regeln. In den Zimmern steht nur ein Eimer für die Notdurft all der Leute. Mindestens 17, 18 Menschen leben in einem Raum. Sawitbay war zunächst von den chinesischen Behörden gezwungen worden, in einem Lager als Lehrerin zu arbeiten, weil sie nicht nur Kasachisch, sondern auch Chinesisch spricht. Nach 4 Monaten durfte sie das Lager verlassen, doch dann wurde ihr zugetragen, sie müsse zurück, diesmal als Insassin. Ihr Mann und ihre 2 Kinder waren bereits 2016 nach Kasachstan umgesiedelt, bekamen den kasachischen Pass. Sawitbay war das damals nicht gelungen, doch nun, nachdem die Drohung im Raum stand, beschloss sie, der Familie um jeden Preis zu folgen. Im April 2018 überquerte sie die Grenze zu Kasachstan illegal. Einen Monat später nahmen die kasachischen Behörden sie fest, ein Prozess folgte. Ihr Fall erregte weltweit Aufsehen, denn anders als erwartet wurde sie damals nicht an China ausgeliefert. Ayman Umarova ist die Rechtsanwältin von Saidagul Sawitbay. Saidagul hat sich geweigert zu sagen, wie sie über die Grenze gekommen ist. Das hat sie zunächst gerettet. Ich sage Ihnen aber, viele Kasachen werden stillschweigend nach China ausgeliefert, bis heute. Die Anwältin will vor Gericht den Flüchtlingsstatus für ihre Mandantin erkämpfen, denn der Antrag auf Asyl in Kasachstan wurde im Oktober 2018 abgelehnt. Deutlich mitgenommen, aber gefasst, zeigt Sawitbay im Büro ihrer Rechtsanwältin in Almaty ihre Aufenthaltserlaubnis. Diese müsse alle 3 Monate verlängert werden, erzählt sie. Sicher sei dies aber nie. Die Gerichtsverhandlung, um doch noch Asyl zu erhalten, steht am 28. März an. Sie wurde bereits einmal verschoben. Die kasachischen Behörden, so vermutet Rechtsanwältin Umarova, verzögerten den Termin absichtlich. Denn Kasachstan ist in einer politischen Zwickmühle. Im Inland werden die Forderungen lauter, die Landsleute in China aus den Lagern zu befreien. Doch wie ernst ist es Kasachstan, sich gegen China zu positionieren? Tatsächlich ist Kasachstan von China wirtschaftlich abhängig. Es geht um Milliarden Investitionen, die der Nachbar in Kasachstan getätigt hat, 12 Milliarden Dollar die Bilanz der Auslandsschulden Kasachstans in China. Hatte es vergangenes Jahr noch den Anschein, Kasachstan sei tatsächlich gewillt, auch international Position zu beziehen, haben die Realitäten nun die Realpolitik eingeholt. Auch die Verhaftung von Serikjan Bilash spreche dafür, so Rechtsanwältin Umarova. Diese Sache ist politisch motiviert, weil Bilash die Lager zur Sprache bringt. Die Regierung will nicht, dass man darüber offen spricht. Ich sage das ganz deutlich und unter großer Angst und persönlichem Risiko, denn auch ich werde beobachtet, das lässt man mich ganz klar wissen. Trotz des Drucks hat die Rechtsanwältin auch die Verteidigung von Serikjan Bilash übernommen. Der Aktivist wurde nach einem Tag wieder entlassen, doch er steht unter Hausarrest. Ihm soll der Prozess gemacht werden, wegen des Aufrufs zum Dschihad gegen die Han-Chinesen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.
Die ethnischen Kasachen in China können sich nicht auf die Unterstützung der kasachischen Regierung verlassen. Edda Schlager über das Schicksal der muslimischen Minderheit in China. Die Welt beobachtet die Lage ungeduldig, aber im Machtkampf zwischen den beiden Präsidenten Venezuelas zeichnet sich keine schnelle Lösung ab. Auch 6 Tage Stromausfall und anhaltendes Chaos im Land scheinen die Regierung nicht weiter zu destabilisieren. Im Gegenteil, Staatschef Nicolas Maduro sucht die Offensive, will jetzt eine Militärbrigade zum Schutz wichtiger Infrastruktur aufstellen. Die Anhänger von Präsident Maduro und dem selbsterklärten Übergangspräsidenten Juan Guaido halten weiter fest zu ihren Führern, wie unser Venezuela-Reporter Burkhard Birke berichtet.
Guaido ist auf dem Irrweg. Nicolás Maduro ist unser legitimer Präsident. Wir haben alle für ihn gestimmt. Bei einer Wahl im letzten Mai, die weite Teile der Opposition boykottiert hatten, da zahlreiche ihrer Kandidaten und Parteien nicht zugelassen waren. Guaido ist die einzige Hoffnung, die wir haben, um diese Diktatur hinter uns zu lassen. Das ist ein Familienmensch mit Werten, nicht so wie diese Kriminellen, Mörder und Drogenhändler, denen alles egal ist. Im Januar hat sich der erst 35-jährige Juan Guaido als frisch gekürter Parlamentspräsident selbst zum Präsidenten ausgerufen. Dabei hat er den Artikel 233 der Verfassung etwas großzügig interpretiert. Denn dort werden verschiedene Fälle von Amtsunfähigkeit aufgeführt, in denen der Parlamentspräsident die Präsidentschaft übernimmt. Keiner von diesen Fällen trifft aber auf Nicolás Maduro so richtig zu. Fakt ist jedoch, seither katalysiert Juan Guaido die Hoffnungen der wiedervereinten Oppositionellen im Land. Laut Meinungsforschungsinstitut Data Analysis haben 2/3 der Venezolaner von Guaido eine positive Meinung, während Nicolás Maduro noch etwa 14% Zustimmung im Volk genießt. Maduros Anhänger sind freilich ideologisch umso bissiger. Wenn die Opposition sagt, dass Guaido unser Präsident ist, warum hat er dann nicht sofort den Stromausfall beseitigt, den die durch ihre Sabotage den Venezolanern eingebrockt haben? Fast eine Woche lang dauerte der Blackout und laut Regierung ist der Stromkrieg noch nicht vorbei. Sabotage und Cyberangriff der USA und der Opposition, die Regierung hatte schnell die Schuldigen ausgemacht. Juan Guaido indes beklagte, dass 100 Milliarden Dollar Investitionsgelder statt im Stromnetz in dunklen Korruptionskanälen versickert sind. Probleme bei der Elektrizitätsversorgung waren in Venezuela freilich seit Jahren an der Tagesordnung. Die Folgen dieses Stromausfalls waren und sind noch immer verheerend. Fast 900 Millionen Dollar Verluste für die Wirtschaft, so wird geschätzt, die Ölförderung liegt am Boden. Vor allem in Maracaibo und im Staat Zulia kam es zu massiven Plünderungen. Ohnehin knappe Lebensmittel verdarben, die Wasserversorgung brach zusammen, ebenso das Zahlungssystem. Bei Hyperinflation ist Bargeld knapp und herrscht der Dollar. Das Internet fiel weitgehend aus, es gab kaum Handyempfang. Benzin wird zwar verschenkt, aber ohne Strom keine Pumpen. Die Folgen? Lange Schlangen vor den Tankstellen. Tagelang blieben Schulen, Unis, Büros und Geschäfte geschlossen. Der öffentliche Nahverkehr kam zum Erliegen. Ganz brisant war die Situation in den Krankenhäusern. Vietnam Berra arbeitet als leitender Arzt im Kinderkrankenhaus. Das Problem war nicht nur der landesweite Stromausfall, sondern dass der Generator des Krankenhauses nicht funktionierte. Hinzu kam, dass sowohl auf der Intensivstation wie auf der Neugeborenenstation die unterbrechungsfreie Stromversorgung versagt hat. Sie ist bereits seit 4 Jahren defekt. Vietnam Berra nimmt kein Blatt mehr vor den Mund, weil er denunziert hat, dass es kaum Medikamente, Verbandszeug, ja noch nicht einmal Desinfektionsmittel gibt, hat die Regierung ihm seine Zulagen gestrichen. Wie Vietnam gibt es zunehmend Regierungsangestellte, die keine Angst mehr vom Jobverlust haben. Sie verdienen meist den Mindestlohn von 18.000 Bolívar, umgerechnet gut 5 Dollar.
Sind 18.000 Bolívar.
Dafür bekommst du einen Karton Eier und ein Kilo Käse, sonst nichts. Du kannst keine Medikamente, keine Kleider, nichts weiter kaufen. Es sei denn, man gehört zum privilegierten Kreis der Regierungstreuen. Angeblich bekommen die alle 2 Wochen extrem subventionierte Lebensmittelkisten für nur 100 Bolívares, während diese dringend benötigten Bolsas Club beim Rest der verarmten Bevölkerung höchstens alle paar Monate ankommen. Zurzeit verteilt die Regierung vor allem Trinkwasser, denn die Menschen haben schon begonnen, Wasser irgendwo zu zapfen, selbst aus dem total verseuchten Fluss Guaire. Wassermangel ist das größte Problem zur Stunde. Erst ganz allmählich erholt sich das Land. Auch der Strom ist längst nicht überall zurück und auch nicht ständig verfügbar. Lebensmittel bleiben knapp und teuer. Die ohnehin angespannte Situation hat sich enorm verschlimmert. Umso mehr wächst die Sehnsucht nach einem raschen Wechsel, vor allem bei jugendlichen Oppositionellen. Das Venezuela meiner Eltern will ich und eine bessere Zukunft, sagt Leonardo. Das Venezuela seiner Eltern mit Reichtum und Überfluss ohne Repressionen, das kennt der 20-jährige Student nur von Erzählungen. Es gibt immer weniger Studenten, weil Studieren einfach zu teuer ist und immer teurer wird. Die Leute geben lieber das Geld zuerst für die Grundbedürfnisse aus, statt für Studieren. Das ist schrecklich. Selbst in den Grundschulen fehlt meist die Hälfte der Schüler, weil es keinen Transport oder kein Essen gibt. Untragbare Zustände, die dem Oppositionsführer Juan Guaido immer mehr Zulauf bescheren und Rufe nach radikalen Lösungen laut werden lassen. Die werden wir doch nur mit Gewalt los, weil die bewaffnet sind und sich seit 20 Jahren bewaffnen. Wir dagegen haben nur Fähnchen und Trillerpfeifen. Wie sollen wir uns da wehren, wenn die uns beschießen? Das ist die wahre Situation in Venezuela. Die Machtverhältnisse sind klar. Das Gros des Militärs, vor allem die Führung, die zahlreiche Privilegien genießt, steht treu zu Maduro. Ich habe Freunde, die bereit sind zu kämpfen, in den Milizen wie in den regulären Kräften. Wir haben die Gruppe 4. Februar gegründet, die alle bei Chavez waren, die bereit sind, ihren Kopf für die Verteidigung der Revolution hinzuhalten. Und Gott sei Dank werden wir kämpfen und siegen. Sagt José Gregorio Urbano, ein Milizionär, der 30 Jahre lang in der Elitetruppe der Fallschirmjäger gedient hat. Das verheißt nichts Gutes.
Das war ein Beitrag von unserem Reporter aus Venezuela, Burkhard Birk. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Manfred Götzke und sozusagen einem Jahrhundertproblem im Bildungsbereich. Wie lässt sich Matheunterricht in Schulen interessanter gestalten? Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.